Und magst du noch ein bisschen was sagen, was, also was dich motiviert? Was, also hast du ein bisschen auch so eine inhaltliche Handschrift? Ja, ich habe immer gern ein bisschen Hintergrund, weil...
Ja, genau. Es ist so, dass die Leute total wertschätzen, dass sie, wenn sie den Gesprächen lauschen, die ich so ein Stück initiiere, dass die auf eine ruhige, aber durchaus ernsthaft und auch schwungvolle Art und Weise Mut kriegen dadurch, dass sie mit Leuten sprechen oder hören, die Gespräche hören mit Menschen, die gesellschaftlichen Wandel gestalten. Und das eben rund um Nachhaltigkeit, also die Überlegung, auf welche Art und Weise haben Startup-Unternehmen oder auch aus Forscherperspektive Akteure und Akteurinnen wirklich einen Einfluss darauf, dass der notwendige gesellschaftliche Wandel mehr in Schwung kommt oder durch diesen Podcast auch mehr Bühne bekommt. Mhm. Und das wäre gleich auch so der Dreh- und Angelpunkt, den ich total spannend finden würde in unser beider Gespräch, weil ich ja mit Nancy Frese gesprochen habe, die ja Octopulli mit ihrer Partnerin gegründet hat. Und sie sagte in dem Gespräch in so einem Nebensatz, ja, und ich habe dann so neue Gestaltungsformen der Gesellschaft und Wirtschaft studiert, und da habe ich sie erstmal unterbrochen und wurde ganz hellhörig. Und da war mir schon klar, dass ich sie am Ende des Gespräches sicherlich auch darum bitten werde, dann das Gleis zu dir zu legen, weil ich das total spannend finde, auf welche Art und Weise die jungen Leute ausgebildet und inspiriert werden, wenn es darum geht, Gesellschaft neu zu denken und Ökonomie neu zu denken.
Ja, genau, spannend. Sowohl staatliche Institutionen als auch andere Bildungsinstitutionen fangen an, auf uns zu blicken und sagen, was macht ihr da eigentlich? Also wir haben seit letztem Jahr viele Hochschulen zu Besuch, die sagen, könnt ihr uns helfen, könnt ihr auf unsere Programme gucken.
Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu
dürfen. Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Manchmal ist das so, dass ich so schnell wie mit dir so in den Flow komme, dass dann so die offizielle, ordentliche Begrüßung dann hinterhergeschoben wird, sodass ich sagen kann, herzlich willkommen, liebe Silja Graupe. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt hier im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Also ich freue mich total, mit dir eine Gesprächspartnerin zu haben, eben auch in deiner Funktion als Präsidentin für die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Das war die Hochschule, die Heimat von Nancy Frese, die ich mit Octopulli auch, mit der ich im Austausch war. Und als die so erzählt hat, mit welchem Mindset und mit welchen Glaubenssätzen und Überzeugungen sie dort eben auch in Kontakt kam, was ja ihrerseits als Unternehmerin dann auch eine ganz wichtige Grundlage war für das, von dem sie sagt, hey, natürlich ist das möglich, dieser Gestaltungsrahmen. Da bin ich damals sehr aufmerksam geworden und für mich war klar, dass ich gerne mit dir eben ins Gespräch kommen möchte als Präsidentin dieser Hochschule. Und wenn du magst, vielleicht setzen wir da gleich an. Was ist das für eine Hochschule und inwieweit unterscheidet die sich vielleicht von anderen Hochschulen für Gesellschaftswissenschaften oder für Wirtschaftswissenschaften?
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich richtig viel zu sagen. Ich bin nicht nur Präsidentin, ich bin Gründerin. Uns gibt es seit 2014 als unselbstständige gemeinnützige Stiftung und seit 2015 sind wir staatlich anerkannt. Und Nancy gehörte tatsächlich zu den ersten Jahrgängen, die bei uns studiert hat. Okay. Und wir sind auch noch so klein, dass wir jeden Einzelnen kennen und wissen, wo unsere Alumni sind und begleiten das natürlich auch total gerne. Ja. Und Nancy ist auch eine große Inspirationsquelle für unsere neuen oder für unsere jetzigen Studierenden. Was machen wir? Warum gibt es uns? Wir und gerade auch ich haben eine super starke Überzeugung, dass junge Menschen bereit sind, Gesellschaft zu gestalten in einem nachhaltigen, im ethischen, im innovativen, im kreativen Sinne und haben irgendwie den dezenten Verdacht, dass Bildung dem im Moment eher entgegensteht. Also dass junge Menschen nicht gefördert werden in ihrem Gestaltungswillen, in ihrer Kraft und gleichzeitig sagen so, wo soll Veränderung sonst herkommen? Also in dieser Gesellschaft ist unglaublich viel zu tun. Unsere Generation, die älteren Generationen, haben total viel verbockt. Wir haben viel zu bieten, dass junge Menschen Lösungen sich selbst erarbeiten können, ist aber definitiv kein veraltetes Wissen mehr. Also wirklich in dem blöden alten Spruch von Albert Einstein, wir werden die Probleme nicht mit den Denkweisen lösen, die sie hervorgerufen haben. Mhm. Und wir sind gerade auf Wirtschaftswissenschaften ja spezialisiert, eingebettet in Ökologie und Gesellschaft. Und die Wirtschaftswissenschaften sind echt Teil des Problems, mhm. weil sie ein Mindset antrainiert haben, weil sie die Ethik aus der Bildung rausgehauen haben, weil sie weltfremde Modelle lehren, weil sie Engagement unterbinden. Und wir haben eine Hochschule gegründet. Wir sagen, es braucht sowohl neue Formen der Lehre, also Inhalte und Didaktiken. Dafür braucht es aber auch ein anderes institutionelles Setting. Du kriegst das an den staatlichen Hochschulen oder auch an den anderen privaten Hochschulen nicht hin. Dachten wir so, ja, dann kippen wir jetzt mal innovatives Unternehmertum, also Institution Building, zusammen mit unseren innovativen Inhalten. Und dann gesagt, ja, dann gründen wir halt selbst eine Hochschule.
Und du hast gesagt, ihr seid eine kleine. Kannst du ein paar Zahlen nennen? Wie viele Studierende habt ihr denn?
Genau, also wir haben im Moment so ungefähr 140 Studierende in drei Studiengängen, ungefähr so 120 Alumni, von denen Nancy eine ist. Wir haben 6 Professuren. Wir wohnen in der wunderschönen Koblenzer Altstadt im Dreikönigenhaus, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, können also Geschichte sozusagen mit dieser Innovation auch sehr glaubwürdig in der Präsenz verbinden. Haben mit allen studentischen Mitarbeitenden sind wir ungefähr so 33 Mitarbeitende. Und eine Besonderheit ist, dass wir aus philanthropischem Engagement finanziert sind. Also wir haben einen Kreis von ungefähr 20 Förderinnen, die den Gesamtetat gemeinsam mit unseren Studierenden die Studienbeiträge leisten von 2 Millionen Euro, 2,5 Millionen Euro stemmen. Ne, das heißt also, wir sind nicht, also wir sind komplett unabhängig von staatlichen Institutionen und deren Auflagen, aber auch von einem Großmäzen oder ähnlichem. Und du wirst die Seenotretter kennen.
Ja.
Ja, die sagen ja auch immer, also wir können es nur machen, weil wir komplett unabhängig sind und weil sie somit auch die Wahl ihre eigenen Kapitäne, Kapitänen bestimmen können. Und so sind wir eben auch. Also wir sind aus einem gemeinwohlorientierten Interesse von vielen auch tatsächlich finanziert, leben also selber auch eine neue Wirtschaftsform, so schwierig das auch immer wieder sein mag, um auch diese glaubwürdige Unabhängigkeit fürs Gemeinwohl eintreten zu können, auch zu bewahren.
Das erinnere ich, dass Nancy das auch berichtet hatte, als es auch darum ging, so jedes Mal wieder zu schauen, okay, was sind die notwendigen finanziellen Mittel und wie können sie gestemmt werden und dass das ein diskursiver Prozess ist auch. Und wenn du sagst, ihr habt dann eben Förderinnen und Förderer, die dann sich auch committen, wahrscheinlich langfristig eben auch mit zu unterstützen, dann kann ich gut nachvollziehen, dass das eine andere Art von Unabhängigkeit ist. Ich habe früher selbst in der Sozialforschung und in der Kognitionsforschung auch gearbeitet während meiner Studienzeit. Und da waren Drittmittel und die Frage eben, wo kommt das Geld eben her, auch mit welchen Interessen verbunden und innerhalb welchen Weltbildes auch platziert, durchaus auch immer ein Thema dann dabei.
Natürlich sind wir alle abhängig, ne? Also und alle in gewisser Weise unabhängig. Und das tatsächlich auch sichtbar zu machen und ehrlich zu verhandeln. Und zu sagen, eine bestimmte Art von Abhängigkeit, dass Leute sagen, Mensch, wir wollen die gleichen Ziele. Wir wollen auch junge Leute haben, die in ihre Gestaltungskraft kommen. Ja, super. Bin ich super gerne von abhängig. Ja? Und gleichzeitig aber zu sagen, eine Art von Durchregieren. Oder zu sagen, diese haben wir auch immer wieder Diskussionen, diese jungen Menschen müssen jetzt XY können. Die müssen für mich eine Masterarbeit schreiben. Sag ich, nee, das müssen sie nicht. Ja? Ja. Also so, und das, glaube ich, ist auch, was wir unseren Studierenden vermitteln können, auch diese Angstfreiheit, über diese Abhängigkeiten zu reden und sagen, müssen sie gestalten. Wenn wir eine selbstständige Stiftung wären, wären wir von den Finanzmärkten abhängig, weil wir von Zinserträgen leben müssten. Wollen wir nicht, schließen wir aus. Wir könnten vom Staat, und wie du gesagt hast, da haben wir Ökonomisierungstendenzen drin, im ganzen Drittmittelbetrieb. Und wirklich ehrlich zu sagen, ja, wir sind abhängig. Ja, auch wir zahlen unseren Mitarbeitenden Löhne und staatlich angenäherte oder an den staatlichen Betrieb angenäherte Löhne und Gehälter. Und das müssen wir verhandeln. Und das diese Ehrlichkeit und eben nicht zu sagen, ja, das wird schon irgendwie aus dem Nichts kommen. Und ja, und da wollen wir auch ein glaubwürdiges Beispiel mit allen Herausforderungen, die das auch mit sich bringt.
Wie nimmst du denn den Markt und den Wandel wahr? Also laufen euch die Studierenden die Bude ein? Irgendwie könnt ihr euch vor Förderinnen kaum retten. Wenn du mal so schaust, was passiert in der Welt dort draußen und was macht den USP bei euch aus, so was euch einzigartig macht? Wie passt das zusammen und wie entwickelt sich das so über die Zeit? Welchen Eindruck hast du da?
Also ich glaube, wir können sozusagen gleich nochmal über diesen USP inhaltlich sprechen. Also was ist er? Da jetzt erstmal, du fragst ja nach dieser Nachfrage. Als wir müssen ja durch alle Systeme staatliche Anerkennung, durch Akkreditierung, institutionellen Art, Studiengangsart. Und da wurden wir 2014, 2015 gefragt, so, und was sollen die danach machen? Also werden die Taxi fahren? Und dann sagte man auch, ja, wenn ihr unbedingt wollt, ist so eine Nische. Also wenn es halt 3 Leute gibt, die nachhaltig wirtschaften, studieren wollen, dann habt ihr die halt. Und das hat sich komplett umgedreht. Das heißt, sowohl staatliche Institutionen als auch andere Bildungsinstitutionen fangen an, auf uns zu blicken und sagen, was macht ihr da eigentlich? Also wir haben seit letztem Jahr viele Hochschulen zu Besuch, die sagen, könnt ihr uns helfen, könnt ihr auf unsere Programme gucken. Und zugleich diese wirkliche Sache so, ich mache jetzt mit. Also Dozierende können wir uns nicht retten, weil wir sagen, endlich mal tolle Studierende in tollen institutionellen Setting. Also da läuft es super. Mit Förderern sind wir nach wie vor immer wieder am Suchen, weil das in Deutschland so absolut ungewöhnlich ist. Also entweder ist man Riesenmäzen, Riesenstiftung und hat seine eigene Hochschule. Jakobs kann man jetzt als Beispiel nennen, weil es auch nicht funktioniert hat, aber die anderen kennt man auch. So, also da ist einfach eine gewaltige Bildungsarbeit notwendig und auch das Vertrauen gerade jüngerer Studierenden zu gewinnen und deren Eltern zu sagen, so, was wird aus denen, also aus diesem klassischen rauszukommen und in diesem riesen Wahnsinnszirkus von 18.000 Studiengängen, die wir in Deutschland haben, nach Bologna. Und einem wahnsinnigen Etats von Hochschulen, Werbeetats, die unser Gesamtetat überstreiten, also immer wieder aufzufallen und auch zu vermitteln, was wir machen, weil viele Hochschulen natürlich auch sagen, ja, wir sind jetzt nachhaltig und ist alles ganz toll.
Das ist schnell gesagt, ja.
Genau, und dann einfach eine wahnsinnig gute Marketingmaschine haben. So, also von daher haben wir gute Studierendenzahlen und wir können immer noch welche aufnehmen in jedem Jahrgang. Ne? Also es ist, wie gesagt, so gut lebensfähig, aber ausbaubar.
Okay.
Und gleichzeitig merken wir, dass im gesamten Umfeld, also NGOs, die zu uns kommen, Fragen von Politikberatung, von Forschungsanträgen, von interdisziplinärer Zusammenarbeit, das können wir eigentlich schon die Ansprüche, die Hoffnung, die in eine solche neue Institution gestellt werden, überhaupt nicht befriedigen, weil dann auch die Gelder nicht dahinter kommen, staatlich limitiert und so weiter.
Okay. Ja,
aber die Frage, also die Selbstverständnis muss es uns überhaupt geben, die Frage gibt es gar nicht mehr. Ne? Also so ist es klar, uns als Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, das braucht es, das wünschen wir uns. Und jetzt eben das einzelne Commitment dahinter zu bekommen, zu sagen, ich bin auch wirklich Teil damit, also ich Lebenszeit oder Geld oder so investiere ich da rein. Das ist jetzt noch so die Baustelle, an der wir arbeiten. Aber diese allgemeine Selbstverständlichkeit, euch gibt es, die ist komplett da. Und das innerhalb ja dann von 8 Jahren.
Kurzer Zeit dann so, ne? So im Lebenszyklus einer Hochschule. Dann gehen wir doch mal über die Brücke Richtung USP und auf welche Art und Weise dann die Studierenden im besten Fall dann ja auch eine aktive Rolle, nehme ich an, übernehmen sollen bei dem, was du in anderen Gesprächen früher so genannt hast, die Transformation von unten. Also benennend, wir brauchen gesellschaftlichen Wandel wahrscheinlich auch sehr viel dringender, schneller, grundsätzlicher, als viele von uns das heute noch denken. Und dann gibt es eure kleine und feine Hochschule, die da super innovativ unterwegs ist und was genau passiert da während der Studienzeit und bestenfalls danach, sodass diese Transformation gut befördert wird.
Also ich glaube, das Wichtige und wo auch Studierende, gerade im Master, weil die aber mittlerweile auch die aus den Schulen kommen, erstmal Vertrauen gewinnen müssen, dass wir sagen, es kommt auf euch an. Also eine menschenzentrierte Bildung, die sagt, wir helfen euch, euch selbst zu befähigen zu dem, was ihr gestalten wollt. Ich sage immer, also ist ja sehr viel in Unternehmen davon die Rede und zweiter innovativen Organisationen, aber in der Bildung wirklich zu sagen, wir fangen beim Warum an. Warum kommst du morgen aus dem Bett? Warum studierst du? Warum willst du etwas wissen? Wozu willst du dich eigentlich engagieren, absolut in den Mittelpunkt zu stellen? Und das sind die jungen Leute gar nicht gewöhnt, die Stichwort Bulimie lernen. Also es wird irgendwas auswendig gelernt, also irgendein Was, ein Gegenstand in den Mittelpunkt gestellt. Die haben keine Ahnung, wie sie dazu kommen sollen und warum sie es machen sollen, gerade in der Ökonomie. Und das hat dann nichts so mit individuellen Entscheidungen zu tun, sondern wir sagen, verschiedene Wissenschaften sind dafür da, bestimmte Ziele zu erreichen, bestimmtes Warum zu erfüllen. Um dann oft wirklich gerade die Masterstudierenden, die vorher in BWL, VWL waren, teilweise wirklich anfangen zu weinen und sagen, wenn ich gewusst hätte, dass das Ziel meines Studiums ist, ein distanziert, mitleidlos betrachtender Ökonom zu werden, hätte ich es ja nie gemacht. Und also auch Aufklärungsarbeit zu leisten über paradigmatische Verhältnisse der Motivation von Wissenschaft. Also so, dass es ein Kern Element und gleichzeitig nicht mehr jetzt das an der VWL oder der Wirtschaftspolitik oder Finanzen 1, 2, 3, ABWL 1, 2, 3 zu machen, sondern erst thematisch Krisen in den Mittelpunkt zu stellen. Also wir fangen mit großen Krisen der Gegenwart an, sowohl im Bachelor als auch im Master und gerade im Bachelor dann eben noch erfahrungsbezogen. Also wie bin ich überhaupt an Wirtschaft beteiligt? Also es ist nicht einfach ein Modell, was ich lerne, sondern ich kaufe ja schon ein, ich habe gearbeitet.
Ich bin Teil des Systems.
Ja. Daraus auch zu sagen, wie das eigentlich alles zusammenhängt. Also wenn ich verstehe, wie ich im Supermarkt einkaufe, habe ich eigentlich über 90% der Institutionen was verstanden, aber ich habe es mir nicht explizit gemacht. Ne? Das heißt also ein Wissen über beteiligt sein und über Krisenhaftigkeit zu vermitteln, auch klar zu machen, wo es systemische Grenzen gibt, sagen, nein, du bist nicht schuld, nein, du brauchst dich nicht optimieren, sondern wir haben hier ein systemisches Problem und es muss auf einer anderen Ebene geregelt werden. Und das begleiten wir durchweg mit Persönlichkeitsbildung. Sagen, also wie kann Mensch überhaupt, also wir haben 80% von jungen Leuten mit starken Zukunftsängsten, Klimaängsten, das zu thematisieren. Wofür hast du Angst? Was ist möglich? Welche Arten von Hoffnung kennst du eigentlich? Also na, welche Arten von Widerständigkeit kannst du ausprägen? Wie kannst du deine Ziele jemand anders vermitteln? Wie kannst du in einem Kontext, wo alle sagen, verstehe ich nicht, finde ich blöd, irgendwie deine Meinung deutlich machen? Also wirklich sich als Person und nicht für ein Ziel, was wir haben, sondern was sich die jungen Menschen selber wählen. Das ist so dieses Setting. Und dann wirklich zu sagen, wir tauchen jetzt ganz tief ein. Also welche Wissenschaftsformen, welche Methodiken gibt es, die helfen, bestimmte Probleme zu lösen oder zumindest ein Potenzial bieten? Und das einmal sehr, also theoretisch im Sinne von nicht abgefahren, elfenbeinturmmäßig, sondern wirklich ins Denken des Alltags auch vorzudringen. Was heißt wirklich Wachstum? Was heißt Fortschritt? Was hat es mit meinen und anderen Lebenszielen zu tun? Wo kommt das Ganze geschichtlich her? Und gleichzeitig parallel wirklich an Projekten der Veränderung zu arbeiten. Und das können Vorbereitungen oder schon Skizzen sein zu Unternehmensgründungen. Das können aber auch Fragen von NGOs sein oder von Unternehmen, die dann konkret etwas mit Nachhaltigkeit, mit der Umgestaltung von Institutionen zu tun haben.
So, und dann kommt die Zeit danach. Wir wissen nun von Nancy, dass sie dann Octopulli gegründet hat und die haben es ja auch nicht leicht, aber ich habe den Eindruck, die sprühen vor Innovation und sind ganz stark dabei, wirklich immer neue Veränderungen und neue Möglichkeiten auch in ihre kleine Organisation reinzubringen. Was machen dann die Leute, wenn sie rausgehen? Ihr seid ja schon lange genug jetzt am Markt, dass man vielleicht rückblickend auch so ein bisschen Muster erkennen kann, auf welche Art und Weise beeinflusst das die jungen Leute nachhaltig und wie nutzen die dann die Zeit, die sie bei euch an der Hochschule verbracht haben?
Ja, also erstmal finde ich eben spannend, dass wir gar nicht mehr die Distinktion haben zwischen im Studium und nach dem Studium.
Ah, okay.
Wir lernen in Blog-Seminaren, das heißt, die Menschen können leben, wo sie wollen und kommen zu uns und engagieren sich halt schon auf unfassbare Weise gut im Klimaschutz, ob das jetzt von Hambacher Forst, letzte Generation, wir haben sie also alle da, die auch diese Widerständigkeit, wo wir zum Beispiel Kommunikationstrainings, ne, also was kann man verantworten, wie kann man das darstellen, wie kann man sowas aushalten, bis hin, aber eben wirklich Mitarbeiter, wir hatten jetzt gerade eine wunderbare Gruppe, die bei St. Pauli Nachhaltigkeitsstrategien moderiert hat und gemacht hat, ne? Also bei einem Verein, der jetzt erstmal nicht super verdächtig ist, jetzt der Vorreiter in dem Ganzen zu sein, aber auch immer wieder Bildungsprojekte, wir haben wunderbare Comics, Videos, die als Aufklärungsarbeiten entstehen, in unterschiedlichen Kontexten publiziert werden. Also sagen so, ich bin von vornherein Gestalterin.
Okay,
und das setzt sich dann fort. Also einerseits siehe das Beispiel Unternehmensgründung, wo ich total spannend finde, diese Komplexität, wo selbst ich manchmal schlucken muss, als zu sagen, von der Frage, welche Stoffe und Stoffreste, über die Frage, welches Eigentum, welche Arten von Führungsstil. Also das scheint mir viele Alumni von uns auszuzeichnen, dieses an ganz unterschiedlichen Ecken anzufangen und das zusammenzubinden und gleichzeitig diese Frage von Maß halten, also diese Frage von totaler Überforderung. Irgendwo auch im Blick zu behalten, obwohl das bestimmt sehr herausfordernd ist. Wir haben viele im Bildungsbereich, zum Beispiel auch in Lehrerfortbildung, die das dann weitertragen oder zu Dissertationen umarbeiten. Okay. Viele, die Bildungsprogramme oder auch Bildungsorganisationen gegründet haben, weil sie merken, irgendwie dieser aufklärerische, gestaltende Zusammenhang ist total wichtig. Haben dann aber auch welche, und das zunehmend auch, die sagen ja, die großen Institutionen müssen ja auch verändert werden. Also da, wo es nur kleine Schritte möglich sind, aber wenn, dann werden sie wenigstens skaliert. Mhm. Also dann in Zugang in die Deutsche Bahn oder in
irgendwelche
Organisationen. Und gleichzeitig merken wir, wie viele Fragen auch bleiben und auch für unsere Frage, wie lang sollte Begleitung sein? Also Stichwort Alumni-Netzwerke, wo wir noch deutlich besser werden müssen, weil diese Frage eines Ortes der Menschen auch immer wieder bestärkt und auch in dem allen Fragwürdigkeiten und Verletzlichkeiten irgendwie auch abholt und eine Heimat gibt, einfach sehr groß ist. Ja.
Du meinst mit Orten einen physischen Ort?
Ja, oder Austauschorte. Ne? Genau, es kann jetzt auch digital sein oder so, aber weiterhin diese Fragen sind dann ja nicht mit einem Studium sozusagen zu Ende. Ne?
Als du gerade so eben auch die, ich sag jetzt mal so, die eher klassisch tradierten Organisationen angesprochen hast, auch die großen, da musste ich schmunzeln, weil parallel mein Gedanke in eine ähnliche Richtung ging. Ich habe so den Eindruck, dass es eine Kultur gibt, die jetzt so langsam aus den Kinderschuhen herauskommt und fast nicht mehr als Subkultur tituliert werden kann, die sehr stark wird, aber grundsätzlich sozusagen das Thema Nachhaltigkeit teilweise disruptiv auch so in die Welt bringt und wirklich so an Boden auch gewinnt. Und dass parallel die großen Organisationen jetzt hellhörig werden und auch getrieben aus den unterschiedlichsten Quellen. Da haben wir ja veränderte Gesetzgebungen und Rahmenbedingungen vom Markt her, Stichwort disruptive Lieferketten und Ähnliches, sodass auch große Organisationen, selbst wenn sie intrinsisch nicht sofort auf das Thema Nachhaltigkeit kommen würden, mehr oder weniger jetzt gezwungen sind, sich sehr wohl umzutun, zum Beispiel, wenn es eben auch darum geht, Arbeitgeberattraktivität zu stärken, auch dieser Klientel gegenüber, also in Richtung zum Beispiel euren Studierenden. Bekommst du durchaus mit, dass die euch auch so wahrnehmen und dass Leute, die bei euch studieren oder studiert haben, durchaus so mit diesem Hintergrund eine gewisse Attraktivität auch aufweisen und dass das wahrgenommen wird, auch von großen etablierten Organisationen?
Also die Organisationen setzen, wir sind jetzt zum Beispiel Teil dieser Future Skill Journey des Stifterverbandes, wo ja auch vier Unternehmen beteiligt sind, also die Abläufe einzelne zu identifizieren als AbsolventInnen ist, glaube ich, immer noch schwierig, weil die ja dann diese formalisierten, also im Lebenslauf da reinzukommen, aber auf einiger und auch höheren und Führungsebenen zu merken, oh Gott, wir kriegen echt keine Leute mehr, weil die fangen an, komische Fragen zu stellen. Also wenn wir auch mit FörderpartnerInnen reden oder wir wollen jetzt Innovationspartnerschaften mit Unternehmen begründen, da sprechen wir immer mit der höchsten Führungsebene. Und da sind das wirklich Unternehmen, die überhaupt noch nicht besonders verdächtig sind, also nicht die üblichen tollen. Und sie merken das auf allen Seiten. Sie merken das natürlich von der Regulierungsebene her, auch wenn das da erstmal nur um diese ganzen Ausfüllen von EU-Formularen geht oder so. Aber da haben wir es auf jeden Fall. Und dann eben diese Frage von Mitarbeitenden. Und da merken auch so, oh, sie brauchen es irgendwie auf glaubwürdige Art und Weise. Von daher hilft das im Moment total, dass der Markt, wenn man es als Markt bezeichnen will, sich umgedreht hat und es einfach zu wenig Fachkräfte gibt und man deswegen mehr hinhören wird. Und wir sind dabei, Formate aufzulegen, wo überhaupt ein Gespräch, also oder Gespräche zwischen diesen Generationen oder zwischen den unterschiedlichen, also Arbeitgebern zukünftigen, Mitarbeitenden irgendwie geben wird und hoffen, dass wir eben auch die kritischen Stimmen wirklich in moderierten Dialogen dorthin bekommen, wo sie wirklich mal Gehör finden. Und nicht nur von der Politik, sondern auch von Unternehmen. Und da ist es eben ein Zutrauen, was wächst an uns, ne, dass wir Formate schaffen, wo man es wirklich mal versteht, warum kleben sich junge Leute an die Straße? Also ich meine, es ist total spannend. Es ist eine super spannende Frage, allein von der Motivation, allein wie die das machen, dass die da freundlich bleiben und so weiter, ne? Und sagen total, so, wir würden einfach zuhören und wir garantieren aber, dass sich dem Moment nicht an euer Werkstor kleben. Wir garantieren, dass sie keine Eier werfen. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe, weil zu wenig zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen überhaupt gesprochen wird. Ja, und das auch dafür glaubwürdig zu sein und sagen, wir können mit verschiedenen Menschen sprechen und sie ins Gespräch bringen. Das wird eine Aufgabe sein, die wir uns gleich jetzt praktisch im nächsten Jahr auch stellen werden und Formate dafür auflegen werden.
Wenn wir so langsam zum Abrunden kommen, dann würde ich ganz gern so dir zwei rote Teppiche ausrollen. So, das eine ist, dass du mal von der Sache her gerne benennen kannst, was sind so ein, zwei Aspekte, von denen du sagst, die sollten jetzt einfach verstärkt in die Welt hinaus. Also wenn es etwas ist, was die Transformation von unten oder den gesellschaftlichen Wandel noch stärker beschreibt, das wäre so eine Sache. Vielleicht kombinierbar mit der zweiten, mit dem zweiten roten Teppich. Es ist ja so, dass ich gerne am Ende meinen GesprächspartnerInnen auch die Möglichkeit gebe, die imaginieren imaginäre Fee vorbeikommen zu lassen und einfach einen Wunsch sich erfüllen zu lassen, dass das Universum mal gehört hat, was wäre denn aus deiner Perspektive die Richtung, in die die größte Aufmerksamkeit und Umsetzungsenergien jetzt gehen sollten? Das sind vielleicht zwei Aspekte, die auch eine gewisse Schnittmenge haben. Die rufe ich dir jetzt einfach mal zu, mach da irgendwas draus. Wünsch dir was oder gib noch einen Appell in die Welt.
Ja. Also ich bin stark an diesem Thema dran, können wir echte Ungewissheit endlich mal ernst nehmen? Sagen wir, wir leben in einer Welt, wo wir nicht wissen, was morgen passiert, wo wir wissen, dass viele Sachen passieren, die uns erstmal zumindest nicht gefallen werden. Mhm. Und was müssen wir eigentlich alles loslassen? Eine klare Zweck-Mittel-Rationalität bringt dann nichts mehr. Mhm. Ein Fortschrittsglauben bringt nichts mehr. Mhm. Letzte Show von, ja, ich meine, von Markus Lanz gefragt, warum sollen wir wachsen? Ja, weil es das Einzige ist, was Optimismus gibt, wenn ich morgens aufstehe und weiß, der Tag wird besser. Mhm. Ja, mhm. Und wir haben eine Generation, und ich gehöre auch schon dazu, die davon ausgeht, dass nichts besser wird. Mhm. Wie gehen wir damit um? Mhm. Reicht einfach vielleicht mal gut genug zu sein, sagt vielleicht neugierig zu sein, und ich weiß, ich weiß ja gar nicht, nach welchem Maßstab, also was uns an, oder auch wirklich mit echtem Leid umzugehen. Wo sind die Menschen, die den Menschen halten, wenn ihnen die Häuser wegbrennen, wenn die weggeflutet werden, wie räumen wir in dem Ganzen wieder auf, wenn nichts besser wird. Also diese Situation ernst zu nehmen, und ich merke auch, dass die Menschen bereit sind, also endlich auch froh sind, von diesem ganzen Übergetünche irgendwie befreit zu werden. Also froh in dem Sinne von...
Wenn es einer mal ausspricht.
Ja, genau. Also ich hatte jetzt eine Studentin, wir hatten genau diese ernsten Themen. Und dann sagt sie, ja, ich bin hierher gegangen, komme an deine Hochschule, Silja, um mehr Hoffnung zu haben. Und jetzt lerne ich, dass es auch ohne diese Art von Hoffnung, es wird alles besser, gehen wird. Ja, und sie fühlt sich dadurch gestärkt und sagt, ich kann mich engagieren, weil ich weiß, es gibt Quellen von Engagement, die müssen nicht belohnt werden. Die brauchen nicht, und jetzt ist das Klima dann wirklich besser, ja, sondern es gibt aus reiner menschlichen Intuition, aus was auch immer. Und diese Ehrlichkeit, so dass wir auch mit Ängsten konstruktiv umgehen, sie nicht populistisch ausbeuten lassen, das ist genau das, was jetzt passiert. Dass eine Elite sagt, nö, ist doch gar nichts los, ist alles super, mal kriegen wir alles.
Dass es instrumentalisiert wird, genau.
Die anderen sagen, oh, deine Ängste nehmen wir, sagen aber dann, die Ausländer sind schuld, ich vereinfache jetzt aus Zeitgründen. Und wirklich zu sagen, nein, wir können zusammen mit Ängsten konstruktiv umgehen, wir können daraus was finden und das auch Menschen dann zuzutrauen und sie zu stärken und nicht zu sagen, ich packe dich jetzt wieder in die nächste Zweckmittelrationalität und jetzt züchten wir wieder neue Menschen und die schaffen das dann und machen die klimaresistent und so weiter, sondern wirklich dieses Zutrauen zu haben. Und wenn du jetzt noch die imaginäre Fee vorbeischickst, dann ist es natürlich, dass junge Menschen, um so blühen zu können, ja auch institutionelle Verhältnisse brauchen. Mhm. Ja, also es ist kein Appell jetzt an den Einzelnen, sie wieder zu optimieren in total ungewissen Zeiten, sondern zu sagen, wie schaffen wir ein System, was Menschen wieder anspricht in ihrem Gestaltungswillen, was sie durchbegleitet durch ihre Ängste, durch ihre Ungewissheit. Wie schaffen wir politische Systeme, die Subsidiarität, das heißt, kleine Einheiten dürfen auch wieder entscheiden. Wie schaffen wir Eigentumsstrukturen, die auf einen gestalterischen Zusammenhang ausgelegt sind und nicht auf Gewinnmaximierung oder abstrakte Vermögensmassen. So, das heißt wirklich auch, dass wir gemeinsam sehen, dass diese haltenden, stützenden, nähernden Netzwerke jetzt auch geschehen. Und ich sehe, wir erfinden das Rad, dann Nancy erfindet wieder das Rad und so weiter, ne? Und sagen so, wo schaffen wir die finanziellen Ressourcen, die rechtlichen Ressourcen, ne, gemeinsam und mit anderen, ja, dass dieses Erblühen von individuellen Möglichkeiten auch erstehen kann.
Das ist eine ganz tolle Melange so aus den unterschiedlichsten Fachbereichen. Also da, wenn man dir so zuhört, da schwingt ja eine Menge Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie, Resilienz, Coping-Strategien mit, genauso wie aber mit Blick auf politische und gesellschaftliche Strukturen dann eher die soziologische und betriebswirtschaftlich-volkswirtschaftliche Perspektive. Als ich ein bisschen gelesen habe in der Website, die werden wir verlinken in den Shownotes auch, da habe ich gedacht, Mensch, also meine Tochter wird in 4-5 Jahren soweit sein, dass dann die Frage sich stellen wird, was möchte ich gerne studieren und wo? Und ich habe ihr schon erzählt von unserem Gespräch und sie hört sich nicht jede Folge an, aber unsere Folge wird sie sich anhören und hat gesagt, ah, da bin ich schon gespannt, was sie dann so erzählen wird. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich ganz herzlich Danke sage. Mir ist klar, dass das jetzt nur so ein Überflug sein konnte über verschiedene Eisbergspitzen sozusagen, was jetzt verschiedene Themenbereiche anging. Aber die Hoffnung wäre ja durchaus, dass Leute sich auf die Art und Weise ein bisschen angetriggert fühlen, sich gerne mal ein bisschen reinlesen. Du bist ja im Netz durchaus auch sehr präsent, wenn man bei YouTube deinen Namen eingibt, dann kriegt man unter anderem das Gespräch von Jung und Naiv mit dir und auch mit anderen, die mit dir im Gespräch waren. So hat man viele Möglichkeiten, sich auch noch weiter zu informieren dazu. Und ich glaube, die Einladung können wir so in die Runde dann auch geben.
Ja, ich glaube auch gerne noch einfach als Einladung, sage ich immer wieder, dass wir manchmal so ein bisschen wie vom anderen Planeten kommen. Das heißt, jeder da draußen, auch deine Tochter, kann viel lesen. Mhm. Aber die Erfahrung zu machen, ernst genommen zu werden als Mensch, die Erfahrung, wie gesagt, genau in diesen unterschiedlichen, wie so ein Brennglas von unterschiedlichen Disziplinen, gesellschaftlichen Praktiken zu stehen und das aber als gut begleitetes Bildungskonzept, also einfach vorbeikommen, ja, einfach mitmachen. Mhm. Wir haben ganz viele Menschen, die sagen, oh, das klingt also toll, aber dafür bin ich nicht gut genug. Riesenproblem. Die dann sagen so, ja, das ist dann wieder so eine neue Form von Elite. Nee, überhaupt nicht. Ja, sondern wirklich einfach zu sagen, so, ich traue mir das zu und nein, nicht jeder wird Unternehmensgründerin. Wir haben ganz tolle Mamas und Papas. Die werden danach Mamas und Papas. Ja, super. Mhm. Ne? Oder arbeiten einfach damit, wo sie vorher schon, ne, wo sie waren. Oder wissen dann einfach auch erstmal ein Jahr nicht, was sie machen wollen. Mhm. Ja, und das also wirklich zu sehen, was hat das mit mir zu tun? Welche Erfahrungen kann ich knüpfen? Das scheint mir wichtig zu sein. Es ist nicht eine rein intellektuelle Auseinandersetzung und es ist nicht dieses, ja, die da drüben können irgendwie Gesellschaft gestalten, sondern diese Frage, berührt mich das in meinem Kern? Ja, ich möchte dieses Warum in mir finden und entfalten. Ja, und dazu die herzliche Einladung, nicht nur an seine Tochter, sondern
auch an die anderen Töchter und Söhne.
Ja, genau. Und ja, das ist uns wichtig. Ne? Ja. Und das ist, manchmal reicht einfach auch irgendwie ein Seminar oder einfach mal vorbeikommen oder bei einem Tag der offenen Tür. Es muss ja nicht immer gleich ein Studium sein.
Genau.
Und überhaupt diese Möglichkeit oder auch einzufordern, dort, wo man jetzt gerade in der Schule ist oder an der Universität, so, ja, wir können Gesellschaftsthemen, wir müssen das in die Schule nicht bestreiten, nein, wir können Gesellschaftsthemen einfordern, wir können mal eine Ringvorlesung machen, wir können Leute von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, von der HFGG einladen, ne? Also diese Art, einfach kreativ zu werden und sagen, diesen Horizont zu öffnen, ich glaube, das ist für mich so die wichtigste Einladung.
Dann habe ich jetzt doch noch eine ganz konkrete Frage, noch so als vielleicht Sahnehäubchen oben drauf. Wäre das denn möglich? Ich bin ja viel in der klassischen Unternehmenswelt unterwegs und kriege das Leiden meiner Kunden auch mit, weil die diesen Veränderungsdruck ja mitbekommen. Ich begleite dann Change-Themen dann auf der Organisationsentwicklungsebene und habe mir gerade so vorgestellt, wie das wäre, wenn dort die Möglichkeit auch angeboten würde, für jemanden berufsbegleitend auch zu studieren, weil du vorhin gesagt hast, es gibt Unterricht in Blöcken. Also jetzt mal ganz konkret, wenn in Köln oder in Hamburg oder in München jemand wäre, der halbtags seinem alten Job, in dem alten Job weiterarbeiten würde und blockweise bei euch zu den bei euch angebotenen Themen studieren würde. Wäre sowas organisatorisch möglich?
Ja, absolut. Also wir haben auch dafür einen Studiengang aufgelegt, den Master Ökonomie, Verantwortung, Institutionsgestaltung, der direkt bei unternehmerischer Praxis ansetzt. Ne? Also sagen so, was erfährst du, wo steckst du, was machst du? Das wird dann in so Blended Learning begleitet, also Praxisprojekte, die in Unternehmen oder NGOs oder wem auch immer sein können, in Kommunen, um dann schrittweise das notwendige Transformationswissen und das kritisch-ökonomische Wissen vermittelt wird. Und da werden dann eben auch, also es ist offiziell ein Vollzeitstudium, ist es auch, aber eben Elemente des Handelns und Denkens innerhalb des eigenen Unternehmens zum Beispiel anrechenbar gemacht oder es ist streckbar auf mehrere Jahre. Also da gerne reingucken, das funktioniert. Und wir bilden daraus jetzt auch, also wir haben ein Prinzip dieser Masterclasses geschaffen, wo in unserem Kontext von Transformation bestimmte Themen mit ExpertInnen, externen ExpertInnen auch diskutiert werden. Das wird ab Oktober, November auf der Homepage erscheinen, wo man dann auch sagen kann, man kann so einen Zertifikatskurs, nennt man das. Also ich komme einfach vorbei, ich mache nur das. Dann habe ich dann irgendwie schon mal 6 Punkte und wenn ich die anrechnen lassen will auf 120, dann geht's irgendwie los. Also dass man irgendwie mal so einen Beginn oder Anfang tatsächlich
hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eine sehr attraktive Möglichkeit wäre, beides zu machen, weil viele Organisationen ja relativ blank sind, wenn es darum geht, sowas wie Nachhaltigkeitsexpertise in der ganzen Komplexität aufzubauen innerhalb der eigenen Organisationen und eben auch das vielleicht zu nutzen, um Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen und dann jemanden zu haben, bei dem man sagt, okay, den möchten wir ganz gerne wirklich hier etablieren und hätten dann die Möglichkeit, einerseits dort verbunden zu sein mit der eigenen Organisation, andererseits vielleicht über die Masterclasses oder ein gestrecktes Studium bei euch dann die entsprechende Expertise auch zu bekommen. Cool.
Ja. Hab ich, das haben wir, werden wir noch in die Notes reingeben, also nochmal direkt sozusagen, welchen Studiengang das betrifft, wo das am besten funktioniert. Ja, das und cool. Ansonsten, wir sind halt super klein, E-Mail schreiben und sagen, wir haben eine Idee, können wir das machen?
Genau, ja, so. Eben, genau.
Genau, das ist cool. Ja, also herrlich unbürokratisch in dem
genau.
Fall.
Das haben wir mittlerweile jetzt dreimal, glaube ich, erlebt. Also wir sind seit anderthalb Jahren, sind wir mit dem Podcast ja jetzt in der Welt. Und das sind so Sachen, die mich total freuen, wenn ich dann erzählt bekomme, dass ein Gesprächspartner mit einer anderen Gesprächspartnerin, dass die sich eben über diesen Podcast kennengelernt haben oder voneinander wussten und dann jetzt anfangen, gemeinsames Geschäftsmodell miteinander zu besprechen und so. Und das freut mich immer total, weil genau
wir
das
werden
eben
das
auch
dann melden.
Mit. Oh ja, gerne. Ich bitte drum. Genau, das wäre total schön. Ganz lieben Dank, liebe Silja Graupe, für das Gespräch. Und das war für mich total inspirierend, weil ich sehr gut nachvollziehen kann, dass sowohl auf einer bildenden Art und Weise und eben auch eine gestaltende Art und Weise ihr wirklich die Transformation, die so wichtig ist, jetzt verstärkt in die Welt bringt. Und dazu wirklich alles Gute von Herzen.
Vielen lieben Dank, liebe Katja.
Ach, schön.
Cool. Ja, schön.
Das war mein Gespräch mit Silja Graupe, der Präsidentin und Gründerin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Und ich bin ganz euphorisiert nach dem Gespräch in den Austausch mit meiner Tochter gegangen, die sich total gut vorstellen kann, später dort mal zu studieren.
Also ich finde es super cool und ich möchte mich am liebsten jetzt schon anmelden bei euch. Aber leider bin ich erst 15 und erst in der 10. Klasse. Aber sobald ich aus der Schule raus bin und immer noch die gleichen Interessen wie jetzt habe, dann würde ich das definitiv gerne machen.
Die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung folgt einem philanthropischen Grundgedanken, ist komplett unabhängig finanziert. Es besteht wohl eine Runde von ungefähr 20 FörderInnen, die einen jährlichen Etat von immerhin 2,5 Millionen Euro stemmen und das zusammen mit den Studiengebühren eben die finanzielle Grundlage dieser privaten Hochschule auch darstellt, Jahr für Jahr. Es geht hierbei sehr stark um menschenzentrierte Bildung. Ich fand das ganz gut als Gegenentwurf, wie Silja das nannte, zum sogenannten Bulimie-Lernen. Also die Studierenden stehen im Mittelpunkt und am Anfang wird unter anderem die Frage bewegt, welche aktuellen Krisen bewegen uns eigentlich und stellen die Fragen dar, worauf es Antworten zu entwickeln gilt, unter anderem durch das Studium, was zum einen zwei Studiengänge für den Bachelorstudiengang beinhaltet, als auch mehrere Masterstudiengänge. In Folge 53 habe ich mit Nancy Friese von Octopuli gesprochen, die mit ihrer Partnerin Carla Reuter gemeinsam Octopuli gegründet hat. Der Zufall will es, dass ich jetzt auch gerade einen Octopuli trage, den ich vor einiger Zeit in einem Pop-Up-Store in Hamburg gekauft habe. Biologische Ware, in einer Manufaktur in Berlin hergestellt. Wirklich sehr zu empfehlen, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Und Carla und Nancy sind Studierende der ersten Stunde gewesen und bilden durchaus ein wunderbares Beispiel dafür, was man machen kann, wenn man an dieser Hochschule seinen Abschluss gemacht hat. Also hört gerne Nummer 53 dazu an. Silja sagt, dass so in diesem Wust von 18.000 Studiengängen, die nach der Bologna-Reform in Deutschland mittlerweile zu zählen sind, eine sehr klare Ausrichtung dieser Hochschule gibt, dafür Zukunftsfähigkeit zu unterstützen in Organisationen und durchaus auch persönlich. Also solche Dinge wie Persönlichkeitsbildung sind ein fester Bestandteil des Curriculums. Plurale Ökonomik habe ich gerade gelesen, auf deren Homepage ist eine der Grundlagen dabei. Und ich finde es sehr schön nachvollziehbar und auch ganz interessant, dass die Purpose-Orientierung dabei so ein Dreh- und Angelpunkt ist. Wenn ich als Unternehmensberaterin Transformationen in Organisationen mit begleite, ist die Purpose-Orientierung durchaus eine, die für einige Organisationen noch neu im Mittelpunkt steht, allerdings durchaus, glaube ich, in den nächsten Jahren noch einen sehr viel höheren Stellenwert bekommt. Und das war interessant zu lesen auf der Homepage hier auch von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, dass das in Bezug auf die Studierenden durchaus ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, wie Silja auch formuliert, dass es erstmal um das Warum geht. Also worin liegen eigentlich die Motivationen, diese Studiengänge zu wählen? Was möchte man in der Welt verändern und nach vorne bringen? Und dass es dann erst in zweiter Linie um das Was geht, um diese Motive auch mit Leben zu füllen. In den Shownotes werdet ihr noch weitergehende Informationen und Links zu Informationen erhalten. Schaut gerne mal auf deren Homepage. Es gibt die gute Möglichkeit, direkt sich mit der Hochschule in Verbindung zu setzen. Ich werde das sicherlich in Bezug auf weitere Interviewpartner und Partnerinnen auch machen und da freue ich mich schon drauf.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.